Ja, ich hatte wirklich Gänsehaut an den Beinen und auf der Arme, als Volker Struthe, Berater von Nagelsmann, mir da erklärt hat, wir werden das machen, nur bis zu M. Da weiß ja, der Junge verzichtet auf sehr, sehr viel Geld, sieht diese fußballerische Chance, würden nicht viele machen. Und da die ganz großen Namen ja nicht bereit waren oder nicht wollten, war das für mich jetzt eine ordentliche Lösung vom DFB.
Ja, aber ich entführe euch in diese Runde in eine holländische Fußballwelt. Ich habe kleine Quizzes dabei. Da solltet ihr unbedingt mit dabei sein, Tobi. Denn es geht wirklich ans Eingemachte. Und was haben wir noch als Thema? Wir reden, glaube ich, über was?
Ich habe mich aufgeregt diese Woche, erzähle ich euch hinten raus mal ein bisschen. Und abschließend anstoßend sollten wir mit einem Ahlenfelder. Was es damit auf sich hat? Hören wir jetzt.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Matze, ich habe einen Ohrwurm seit letzter Woche.
Ja, wie lautet der denn?
Rudi Völler. Und jetzt ist er nicht mehr da, du.
Jetzt ist es Nagelsmänner.
Nagelsmänner.
Kalli, bist du zufrieden mit Nagels? Und wieso, warum eigentlich der DFB? Wir haben das schon angemerkt, bevor wir angefangen haben, Kalli, dass es wieder ein Mann geworden ist. Warum nicht mal eine Nagelsfrau?
Nagelsfrau. Nagelsfrau mit ihrem Assistenten Matze Knob.
Ja, Matze wäre es gewesen. Matze, du wärst ja, wirklich, haben mir mehrere jetzt gesagt nach unserer Diskussion in der letzten Woche, Es braucht den Faktor Erfahrung. Und bei dir ist es ja einfach, trotz dieses jugendlichen Aussehens, ne, wird in dir schon tobt, ne? 4000 Kreisligaspiele.
Richtig.
Du bist mit jedem auf Augenhöhe, der hier im deutschen Fußballzirkus unterwegs ist. Du könntest von Klopp auf Franz nochmal, um da ein paar große emotionale WM-Momente reinzuholen, Turniermomente. Du könntest umschalten wie kein zweiter. Aber warum haben sie dich wieder, warum gehst du nicht ans Telefon?
Ich bin ja drangegangen, aber es war nur der Mann vom Bofrost, der mir und von Eismann, die mir sagen wollten, wann sie vorbeikommen und ob ich Schnitzel bestellen möchte. Also von
oder ob
daher,
du noch was bestellen willst.
Ja, das ist also leider vom DFB, hat wieder keiner angerufen. Ich weiß nicht, ob
also ich muss mal ganz, ja. Ehrlich sagen, ich hab's vom, ich hatte dann gestern mit mir im Gespräch Volker Struth, absolute Gänsehaut an Arme und Beine, muss ich
sagen. Das ist der
sagen.
Berater von Julian Nagelsmann, müssen wir kurz für diejenigen sagen, die da keinen Einblick haben, ja.
Nee, ich habe noch vorher mit Rudi ins Gespräch, dann mit dem auch mal. Ich wollte mal so ein bisschen die Woche anlaufen lassen und habe das dann, wie gesagt, im Grunde genommen mal gestern Dienstag da mal ein bisschen mit denen gequatscht. Und so die Ergebnisse, die jetzt da stehen haben, das hätte mir schon Respekt abgerungen. Und da hatte ich auch wirklich Gänsehaut, muss ich echte Gänsehaut.
Wieso Gänsehaut? Warum? Weil Julian Nagelsmann nur 400.000 im Monat verdient.
Ach, darum geht's doch ja nicht. Nicht? Wenn du 7 Millionen, wenn ich würde für alles wetten, dass du so viel Geld nicht verzichten würde.
Ich? Auf gar keinen Fall. Ja. Aber ich hätte es doch für 400.000 nicht gemacht. Ich hätte gesagt, also mindestens 800, sonst komme ich nicht. Aber Kalli, jetzt mal zu den wichtigen Dingen. Gänsehaut kriege ich nur, wenn ich im Stadion von Rio de Janeiro im Maracanã stehe, die deutsche Nationalhymne läuft, oder als Frau, wenn man am Hals geküsst wird. Wann kriegst du denn Gänsehaut? Warum hast du Gänsehaut bekommen?
Jetzt hör langsam zu. Ist für dich jetzt schwieriger, dann so langsam zuzuhören. Wenn ich jetzt sage, in der Verhandlungssituation, dass von den Gängen keiner frei ist, jetzt überlege ich, nämlich der Jüngere, nämlich ein Ältere, das kann man dann auch überlegen, weil ich immer gesagt habe, bei den Eltern, die machen das nur bis zur EM. Wenn aber jetzt der Jüngere auch es bis zur EM macht und der Rudi Völler als Sportdirektor auch ja alle gehandelten Personen auch persönlich gut kennt, entscheidet sich dann trotzdem für den Nagelsmann. Dann sage ich immer, das wird nichts. Der Nagelsmann wird das für 8-9 Monate nicht machen. Das war so meine persönliche Meinung. Und das ist auch gefährlich. Das entspricht nicht jenen Volker. Ist ja auch ein guter Freund. Ich habe ihn ja auch ein bisschen in dieses Geschäft reingeschubst. Dass der Volker natürlich immer so verhandelt und nicht direkt. Denn in 2-3 Monate das ist mathematisch gesichert. Es in den großen Linien und von den großen Clubs können ja nicht alle die Erwartungen erfüllen, werden also Trainerstellen frei. Und wenn du dann einen Nagelsmann hast, der einem DFB abgesagt hat, dann ist das noch ein Pluspunkt für den. Man sagt, Mensch, da war ich bei München, wurde bei Leipzig, gute Arbeit gemacht, jetzt wollte der DFB ihn haben, macht das nicht, holen wir ihn. Und jetzt sagt der Volker Struth mir, Kalli, wir machen das, wie bis zu EM müssen noch ein paar Kleinigkeiten geregelt werden, aber wir sind uns vom Grundsatz einig. Und damit hat er auf unwahrscheinlich viel Geld verzichtet. Das muss man schon ins Registrieren dürfen in der heutigen Zeit.
Okay, aber Kalli, ich glaube ja, und das spricht wirklich sehr für Julian Nagelsmann in dem Moment. Am Ende guckst du natürlich auf die Momente in deiner Karriere zurück und auf das, was du so erlebt hast. Und wenn er jetzt die Chance hat, eine Europameisterschaft in Deutschland zu coachen, als jüngster Trainer, das ist ja wirklich was für die Rekordbücher. Möglicherweise kann natürlich nach hinten losgehen, also du gehst ein Risiko ein, aber davon geht er ja nicht aus. Er geht ja davon aus, dass er mit dem Kader und dem Spielermaterial, das zur Verfügung steht, dass er damit richtig was reißen kann und der Begeisterung.
Also was du sagst, kann ich nur so unterstreichen, aber trotzdem musst du erstmal überlegen, wenn du 7 Millionen fest im Sack hast, ne? Und das kann nur besser werden, dass du dann sagst, jetzt verzichte über das, jetzt mache ich die 8-9 Monate und setze ob den sportlichen Erfolg und dann ist das mir uns egal. Und wenn das einer macht, hat das für mich Respekt verdient.
Ja,
in unserer Gesellschaft.
Aber, Basup, jetzt ist das ja kein Wunschkonzert und ich sag mal so, es geht natürlich am Ende um die Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft bei oder in oder eine EM im eigenen Land. Und es hängt ja auch immer so ein bisschen das Seelenheil einer ganzen Nation ab. Wie läuft denn diese Europameisterschaft? Jetzt können wir ja alle nur hoffen, dass es hoffentlich im nächsten Sommer mal wieder endlich um Fußball geht und nicht um 20 andere Dinge. Sollte das aber nicht der Fall sein, bin ich mir natürlich nicht so sicher, ob da nicht vielleicht ein, ich sag mal, ein alteingesessener oder ein alter Haudegen, so möchte ich sagen, vielleicht verbal in der ganzen Art und Weise.
Jetzt bist du bei hätte, wäre.
Nee, nicht hätte, sondern du musst ja, es nutzt doch nichts, du musst doch einfach nur die letzten sechs, sieben, acht Jahre nehmen. Da war auch immer, es war doch gefühlt, ist ja, was da so zum Teil auch hochkam, hat man ja fast schon am Horizont aufploppen sehen vorher. So, und da muss man ja sehr naiv sein, wenn man nicht der Meinung ist, das könnte wieder passieren. So, und deswegen bin ich der Meinung, hätte mir persönlich, was diese Themen angeht, da geht es jetzt gar nicht so sehr nur ums Sportliche, sondern auch so ein bisschen um die Außendarstellung, ums Auftreten, um Pressekonferenzen, hätte mir, glaube ich, hätte ich mich besser gefühlt, das sage ich jetzt mal so als Fußballfan, wenn da irgendeiner gesessen hätte wie so ein, weiß ich nicht, so ein, ich will nicht sagen Van Gaal, aber so ein Jupp Heynckes, der sowas Väterliches hat, der auch Erfahrung hat.
Warum nicht Van Gaal? Warum willst du nicht sagen Van Gaal? Also Van Gaal wäre doch eine super Lösung auch gewesen.
Aber das ist ein Holländer, Tobi, Holländer, wir wollen doch einen Titel gewinnen, da kannst du doch keinen Holländer nehmen. Also da hätte ich doch lieber den Heynckes genommen. Oder? Kalli, Holländer, hast du doch auch Erfahrung mit, oder? Holländer.
Bei Jupp Heynckes, ich komme direkt auf Holland, bei Jupp Heynckes, wenn er noch gesund wäre, fit wäre und sein Assistent Peter Hermann, der ist ja auch nicht mehr so ganz fit, also kann nicht mehr am Platz arbeiten im Moment. So, dann wäre das sicherlich auch eine ernsthafte Nummer gewesen. Der Jupp ist ja auf eingesprungen, dann bestimmt 2-3 Mal bei Bayern München. Die hatten dann auch den Erfolg, wenn du dir das letzte Mal erinnerst, hat gesagt, ich mache es nur, wenn Peter Hermann auch mitkommt. Dann haben die Münchner den sie ja für 2 Millionen in Düsseldorf rausgekauft als Co-Trainer. Und dann sind die eben auch wieder Meister und so ja Champions League geworden. Also wäre Jupp gesünder oder noch ein paar Jährchen jünger und Peter Hermann dabei, wäre das sicherlich eine viel ernstzunehmendere Rolle gewesen. Mit Holländer hat man nicht immer, ich fahre gerne Holländer, ich mache die Holländer mit als Freiheitsdenker, sage ich. Und wir hatten das auch in Köln ja auch mit Rinus Michels. Der ist in Köln gescheitert, der ist bei uns gescheitert. Ich kann mich noch gut erinnern, wir sind 1988 UEFA Cup-Sieger geworden und Rinus Michels wurde mit Holland 88 Europameister. durch einen Endspielsieg in München gegen die Russen. Wir haben im Halbfinale in Hamburg unglücklich gegen die verloren. Dann passt das bei uns nicht. Der würde ein System einbauen. Ich habe das nur aus der Distanz natürlich, aus der nahen Distanz mitverfolgt. Ergebnis war, erstes Spiel der UEFA-Runde hatten wir gegen Belenenses, die so gerade reingerutscht sind. Das ist so ein Verein, der oberhalb, wenn der da in Lissabon ist, ist ja diese ganze große, das Kloster und allem, da hängen ist der Platz. Und da sind wir rausgeflogen. Da waren wir schon in der ersten Runde weg und dann haben wir uns meistens in der unteren Tabellenhälfte bewegt. Das ist jetzt keine Vorwurf an holländische Trainer, aber es hat die Chemie nicht gestimmt.
Stopp. Ganz kurz eben, bevor du weitersprichst, den Quizmatze reinschieben. Denn ich bin sehr gespannt, ob ihr beiden wirklich Ahnung habt von holländischen Trainern. Und Kalli, bei dir bin ich besonders gespannt. Wie viel holländische Trainer, und ich rede jetzt nicht nur von Cheftrainer, sondern auch von Torwarttrainer, Co-Trainer, Athletiktrainer, was es alles so gibt. Wie viel holländische Trainer hatte Bayer Leverkusen in seiner Vereinsgeschichte? Ihr dürft tippen. Wie viele?
Ja, ich würde zwei sicher sagen können. In seiner ganzen Vereinsgeschichte. Also zwei gibt's ja, die sind in den letzten 20 Jahren. Also, ich sag jetzt mal, ich habe eine vergessen, ich sag drei.
Ja, ich meine aber alles, ne? Also auch Co-Trainer, auch Athletiktrainer, Torwarttrainer.
Hör kann die 20 Mann im Kader.
Ich
weiß gar nicht, wie die heißen.
Schätzung.
Ganz zu schweigen.
Schätzung.
Nur Cheftrainer.
Also die Frage, du kannst doch nicht...
Nein, da rate du selber. Ich rate nicht, wo ich von vornherein weiß, kann ich nicht beantworten.
Hast du schon mal erlebt, dass bei Günther Jauch auf dem Stuhl ein Kandidat gesagt hat, nee, Herr Jauch, also diese Frage, das können Sie mal...
Ich habe beim Günther Jauch gut abgeschnitten, das kann ich sagen.
Und drei Antwortmöglichkeiten akzeptiere ich, aber keine vier. Also, was schätzt du einfach nur, wie viele Trainer in allen Bereichen, wie viele Holländer haben bei euch gearbeitet? Sag es.
Dann schätze ich einfach mindestens sieben.
Sieben, Tobi, was sagst du?
Ach, fünf.
Fünf. Und das kann ja nicht sein, dass Tobi Holtkamp das weiß. Das ist ja der Wahnsinn. Es waren in der Tat, aber das ist natürlich schwer zu wissen.
Deswegen war es komplett geraten.
Ne? Eine reine Schätzfrage. Es waren in der Tat fünf, nämlich zwei Co-Trainer und es gab noch einen Athletiktrainer, der bei Bayer Leverkusen war. Das war auch ein Holländer. Und der Name dieses Trainers ist Terry Peters gewesen. So, und der hat mal die Athletik von diesem Verein sozusagen nach vorne geführt. Aber ich wollte euch auch gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, dass ich persönlich auch ein großer Fan bin von Holländer und dass ich es sehr gut gefunden hätte, wenn wir bei einer Pressekonferenz eine holländische Stimme gehört hätten. Vielleicht Linda de Mol, die Pressekonferenz noch leitet. Oder vielleicht, was auch toll gewesen wäre, Tobi Marijke Amado. Verstehst du? So ein Kimmich geht in die Wunderkugel.
Zauberkugel.
In die Zauberkugel und kommt als Sechser raus, der alles in Grund und Boden flankt und schießt und Elfmeter und Eckbälle und alles und nicht so rumstolpert, wie er das im Moment bei FC Bayern macht. Und von daher muss ich sagen, finde ich es sehr, sehr schade. Tobi, du bist nicht bei der Sache, dass wir keine Holländer haben, sondern wir haben jetzt einen Nagelsmann, den wir für 7-8 Monate an die Backe haben. Ich bin da ein bisschen skeptisch, bleibe ich.
Du hast über Leverkusen und Athletik gesprochen und dass sie einen holländischen Athletiktrainer hatten. Ja. Und ich habe euch letzte Woche schon erzählt, dass ich gerade zum Bayer Leverkusen Ultra umschule, dass mir das so einen Spaß macht, dass ich den gesamten Vorrundenkalender mittlerweile von Bayer Leverkusen kenne, weil ich da auch ins Stadion will. Das ist ja aus Köln auch nicht weit. Kalli, also ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir Bayer Leverkusen, du trittst immer nur auf die Bremse, wenn ich anfange, Leverkusen zu loben. Aber ich möchte nichts mehr, als dass die bis zum Ende da vorne bleiben. Wenn nicht Stuttgart ihnen doch den Rang abläuft. Ich sag's euch, die Bundesliga hat einen neuen Super-Hoeneß. Ich sage es euch, ihr habt das gehört.
Das war gut von Leverkusen. Dass da, wie sie da aufgetreten sind, frech und nicht ängstlich und bisschen Glück gehabt beim 2-2, aber das war ein gutes Thema, was sie da abgewickelt haben.
So, und jetzt am Wochenende gegen Heidenheim spielt ihr, ich sage dir, auch wenn du da wieder sagst, Tobi, mit aller Bedacht, auch da werdet ihr 3 Punkte holen und dann bleibt ihr da vorne richtig drin. Bayern gewinnt zwar auch gegen Bochum, bin ich mir auch relativ sicher, aber die Stuttgarter, ich habe es gerade schon mal angeschnitten, Matze, nimm die mal ernst. Der Sebastian Hoeneß macht da einen Top-Job, obwohl die für 50 Millionen im Sommertransferfenster wirklich große Stützen verkauft haben, aber seitdem der übernommen hat, darf man nicht vergessen, Stuttgart, ich habe das diese Woche nochmal nachgelesen, Die waren 5 Punkte hinten auf einen Nicht-Abstiegsplatz, als Sebastian Hoeneß im April übernommen hat. Ne? Und dann sind sie in der Relegation, haben sie es noch geschafft.
Ohne Frage ist das sicherlich eine sehr gute Leistung von Sebastian Hoeneß und vom ganzen Verein oder von der ganzen Mannschaft. Aber wir wissen natürlich auch, jede Mannschaft bekommt im Laufe einer Saison immer so eine Schwächephase. Die Bayern haben die meistens nur relativ kurz. Letztes Jahr war die ein bisschen größer. Und die Frage ist bei VfB Stuttgart, wann kommt sie? Und sie wird mit Sicherheit irgendwann kommen. Und da ist immer die Frage, wie kommst du dann aus dieser Nummer wieder raus? Also ich fände es ja gut, wenn sich der VfB da weiter oben ein bisschen etablieren würde, weil ich bin auf jeden Fall nicht dafür, dass noch ein großer Traditionsverein irgendwie absteigt und noch Kräuter Fürth oder keine Ahnung, wen haben wir da, wer kann theoretisch aufsteigen, wo man sagen würde, boah, muss ich jetzt nicht unbedingt ins Stadion, und das ist nicht böse gemeint, ihr wisst, wie ich es meine. Deswegen ist das ja grundsätzlich erstmal gut. Also, und ich bin auch erstmal überrascht.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also Vereine wie der VfB Stuttgart, ne, oder halt natürlich auch HSV haben wir häufig drüber gesprochen, wie Schalke oder sowas, ne, die eben nicht nur über eine gewaltige Geschichte schon verfügen, sondern auch irgendwie seit Jahrzehnten im Grunde eine ganze Region begeistern um sich herum. Die sind das Rückgrat unserer Bundesliga, ne, und des deutschen Fußballs. Das ist extrem wichtig. Deswegen freue ich mich immer, wenn diese großen Traditionsvereine es schaffen, was immer schwieriger wird, in die Balance da vorne einzudringen. Ne?
Es wäre ohne Frage mal wieder geil, wenn auch so Stuttgart, weißt du, so früher das magische Dreieck, wir erinnern uns an Giovanni Elber und Balakow und wie sie da alle hießen, und dann hattest du Mario Freddy Gomez. Freddy Bobic, genau, der gehörte zum magischen Dreieck, aber Philipp Lahm war ja auch beim also die hatten ja auch richtig geile Kicker, muss man sagen. Und da, deswegen, das wäre mal wieder schön, wenn der VfB vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr in diese Sphären zurückkäme. Es wird der Bundesliga auf jeden Fall gut tun, weil ich glaube, dass die Bundesliga braucht genau das. Wenn du immer nur über Bayern redest oder vielleicht noch über Dortmund, ja, dann wird es irgendwann auch ein bisschen öde und langweilig. Und nix gegen Bayer Leverkusen, ist ja ein geiler Club, Kalli. Für mich ja, muss ich ja allein schon sagen, weil du hier bei uns im Podcast dabei bist, der geilste Club, den es gibt. Aber natürlich elektrisiert Dortmund dann vielleicht doch noch eher mal die Massen, oder Schalke, du weißt, wie ich es meine. So, und da kann so ein Stuttgart kann gut tun. Ein guter VfB.
Ich will noch was zu Sebastian Hoeneß sagen. Der ist mir aufgefallen, also ich kenne ihn ja lange, auch vom Papa aus Berliner Zeiten, dann hat der Bayern München noch Amateur, aber der ist mir sehr positiv aufgefallen in dem Zusammenhang, wo Alex Rosen den Beurlaub hat. Und dann war eine Situation, habe ein Interview, ein großes von ihm gelesen, wo er sagt, ja, ich war natürlich enttäuscht, ich hätte mir erhofft, die hätte mir noch ein bisschen Chance gegeben, aber es lief am Anfang wirklich wie Butter, nachher nicht mehr. Und wenn du dann in der Richtung Abstiegsplätze kommst, da sind wir dann auch in diese Richtung ein bisschen reingerutscht, dann akzeptiere ich, wenn der Verein seinen hochberechtigten, egoistischen Gründen die Handbremse zieht. Ich war da gerne, ich konnte mit denen gut zusammenarbeiten, aber ich muss ohne Wenn und Aber sagen, am Schluss haben wir ein bisschen die Ergebnisse gefehlt. Dann wünscht man sich natürlich, dass die Verantwortlichen noch länger zu einem stehen, aber ich musste das in dem Moment auch akzeptieren aufgrund der Entwicklung des Tabellenstands. Und da muss ich sagen, alle Achtung. Also da kam, ich mache jetzt nur den einen Passage, da kamen noch 4, 5 andere zu einzelnen Themen. Ich habe dem dann so ja einen empfohlen, und der kam aber dann leider nicht zum Zuge, weil Stuttgart ihn gezogen hat.
Ich bin noch nicht ganz weg von meinem holländischen Kollege, weil ich habe hier angekündigt, wir machen Quiz. Diese Runde machen wir wieder eine Quiz. Und wir haben wieder eine Quiz. Und die Frage lautet, und dann können wir weiter über Bundesliga reden, ja, wie viele holländische Trainer hat es überhaupt in der Bundesliga gegeben? Tobi, schätz mal, wie viele?
Ah.
Einer war auch bei Werder Bremen, wer war's?
Na? Das ist richtig, das war Art de Mos, der folgte
sehr
damals.
Sehr schön. Und dann hatten wir bei Schalke 04, hatten wir mehrere holländische Trainer. Wen hatten wir unter anderem? Einen wissen wir natürlich sicher. Wer war bei Schalke?
Hüb. Hüb Stevens.
Ja, und wen gab's noch bei Schalke 04? Auch ein Holländer?
Ah, da gab's hier damals aus, ja stimmt.
Luhukay. Ist Luhukay Holländer?
Ja, aber der war nicht bei Schalke 04.
Nein, Fred Rutten. Rutten, Kali.
Fred Rutten. Und es gab noch einen, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Eddie Achterberg war mal Trainer bei Schalke 04.
Der war Co-Trainer lange. Der ist wahrscheinlich mal für ein, zwei, drei Spiele eingesprungen, hätte ich jetzt
aber
gesagt.
Aber wie viele Trainer insgesamt hat es gegeben? Holländische Trainer in der Bundesliga? Nennt mir eine Zahl, eine Schätzung. Es gibt wieder kein wirkliches Wissen dazu. Das ist ja nicht so einfach, aber einfach nur, dass wir es mal thematisiert haben. Tobi, gib deinen Tipp ab.
Neun holländische Trainer, sage ich.
Was sagst du?
Du meinst jetzt nur Cheftrainer oder bist du jetzt wieder bei allen?
Cheftrainer. Holländische Cheftrainer.
In der Bundesliga seit 15.
Der Punkt geht an Galli, denn es waren 18. 18 holländische Trainer. Da war Verbeek war dabei, Bert van Marwijk, Jan Notermans, der war mal bei Arminia Bielefeld, Andries Jonker.
Van Bommel musst du auch noch recht.
Andries Jonker kennen wir noch, der war ja bei Bayern und bei Wolfsburg. Der ehemalige Co-Trainer war das ja von Louis van Gaal. Rinus Michels haben wir das schon gehört. Luukay, hast du richtig gesagt, der war in Gladbach, Augsburg, Hertha. Dann hatten wir Martin Jol, der war wo, Tobi? Martin Jol
beim HSV.
Dick Advokat, so hieß er.
Mönchengladbach.
Gerald Fahnenburg, der war bei 1860 München. Peter Bosch, kennt ihr natürlich. Und Alfred Schreuder, der war bei TSG Hoffenheim. So, übrigens, Hoffenheim ist ja für mich so, dass Leverkusen der Pfalz. die haben sich ja wieder so ein bisschen gefangen in den letzten Einzel. Die waren ja auch fast schon mal so ein halber Abstiegskandidat, aber ich glaube, die haben sich wieder gefangen, oder? Die Kurve grundsätzlich wieder nach oben.
Kali ist ja großer Hoffenheim-Insider, weil er da natürlich beste Drähte hat, aber die haben auf dem Transfermarkt ja schon nochmal einiges gemacht jetzt im Sommer. Auch ganz clever, glaube ich, sich da ein Puzzle zusammengestellt. Allein die Offensive, wenn ich mir überlege, wen die alles sich da zusammengesammelt haben, auch so ein Wout Weghorst, den musste erstmal finanzieren können und dann von Hoffenheim begeistern können. Aber also die geben sich nicht zufrieden mit dieser Rolle da als 12., 13., 14., 15. Wenn du über Elektrisieren sprichst, Matze, das ist bei Hoffenheim, also da muss, glaube ich, noch einiges passieren, um dass ich da wirklich mal Einzelspiel Hoffenheim drücken würde. Also, das sehe ich noch nicht.
Ja, vor allem, wenn du an dem Stadion vorbeifährst, ich fahre da öfter mal vorbei, wenn ich so Auftritte oder so habe bei meiner Tour, komme ich ganz oft am Stadion von Hoffenheim, also in Sinsheim vorbei. Und du hast immer das Gefühl, außer drei Bauernhöfe unter Stadion, gibt's da auch nicht viel. Ich frage mich mal, wo die Fans herkommen. Also ich meine, wie wird man Fan von Hoffenheim? Vielleicht kann uns mal einer schreiben. Das würde mich einfach mal interessieren, weil man irgendwie in der Nähe vom Stadion wohnt oder...
Ach, wenn du da wohnst, klar, wenn du in Sinsheim wohnst und dich auf mal freust, dass da Bundesliga gespielt wird, jetzt bei dir vor der Haustür, dass da die Großen, dann unterstützt du auch deinen Verein. Ja, man kann sich das von außen immer nicht vorstellen. Ich sehe auch, wenn ich die großen Investorenclubs sehe, wo eigentlich alles nur mit Scheichgeld oder mit, keine Ahnung, Geld aus Amerika oder so finanziert wird. Siehst du ja in der Premier League, plötzlich steigt bei Newcastle United eines der größten Unternehmen der Welt ein. Die zwei Wochen vorher haben die Fans alle noch gemeckert, hier, wir sind frei, wir wollen keine Investoren, das dauert dann genau zwei Wochen, dann brüllen die auch die Mannschaft nach vorne, die jetzt im Hintergrund Investoren gehört, so, ne, also ich glaube, da ist man nochmal ganz flexibel dann als Fan, wenn es denn das eigene Trikot betrifft.
Was man glaube ich nicht und vergessen darf, und der Kalli, du wirst da auch ein bisschen mehr Bescheid wissen, also sind wir mal jetzt hier bei uns in Lippstadt, gibt's ja den SV Lippstadt 08, der spielt in der Regionalliga und du brauchst am Ende einfach ein gewisses Budget und gewisse Gelder, um überhaupt in einer solchen Liga spielen und existieren zu können. Also da reden wir natürlich über Spielergehälter, da reden wir aber auch über andere Zahlungen, die geleistet werden müssen, und von daher ist das natürlich immer ein traditionelles Denken, was ja durchaus auch richtig und wichtig ist, aber darfst du nie vergessen, ohne Geld, und so ist es ja leider in allen Bereichen, ohne Geld kommst du nicht weit. Und deswegen,
auch in der Landesliga schon nicht, auch in der Verbandsliga nicht, immer auf einem anderen Level, aber auch da setzen sich die durch, die halt nicht nur unbedingt Geld haben, weil sie einen tollen Sponsor, irgendein Autohaus hinter sich haben, sondern die mit diesem Geld, und das ist wirklich bis in die Champions League genau das Gleiche, die mit dem Geld eben auch umgehen können und es richtig einsetzen. So, ne? Und das ist ja, ob wir jetzt diese Woche Woche. Wir haben Dortmund gesehen gegen PSG. Da hat Matthias Sammer dann, ach, das hat mich auch schon wieder aufgeregt, aber gut. Da stand Matthias Sammer danach noch bei Amazon im Talk und sagte eben auch, klar kann PSG ganz anders einkaufen und haben wahnsinnige Investitionen im Sommer getätigt in ihre Mannschaft. Aber am Ende stehen 11 gegen 11 auf dem Platz und es kommt darauf an, wer sich zerreißt und wer nicht nur das fußballische Potenzial mitbringt, sondern auch in der Lage ist, über 90 Minuten alles reinzuhauen. Und das hat PSG leider gut gemacht.
Aber Kalli, ich habe mal eine Frage. Wenn du jetzt immer mal so Traditionsvereine nimmst und immer mal Rot-Weiß Essen, das ist ja, oder Rot-Weiß Oberhausen, haben solche Vereine überhaupt noch mal eine Chance, eine realistische Chance, dass sie wirklich bis in die erste Bundesliga vordringen können? Oder ist, sagen wir mal, bei solchen Vereinen der Zug, oder nehmen wir auch Fortuna Köln, ist da der Zug schon abgefahren oder besteht die Chance? Oder geht es wirklich nur über Sponsoren und viel Geld?
Ja, es geht natürlich nur mit Sponsoren und mit Geld. Das, du weißt ja immer, selbst wird es hier unsere großen Bundesliga-Stadien, also nur, kannst auch die kleineren nehmen, wenn die knacke voll sind mit guten Preisen, ist das vom Budget, macht das 15% der Vereinsbudgets aus. Also du musst da oben hin, da kriegst du Fernsehgeld, da wird das ein bisschen Selbstläufer, da gibt's andere Sponsorengelder, weil die ja dann auch im Fernsehen auflaufen. Da würde ich mal sagen, jetzt, ja, Rot-Weiß Essen ist dann vielleicht schon so ein Thema, wo man sagen könnte, jawohl, die haben ja lange gebraucht, um überhaupt da so ein bisschen raufzuschnuppern. Aber es ist natürlich von der Stadt, das ist eine der größten Städte in Deutschland mit einer besonderen Tradition. Wenn du jetzt Fortuna Köln zeigst, ja, haben die auch Bundesliga, Schenk-Döring und das alles gemacht. Auch gute Zeit, macht den Lupen als Trainer. Ich will, geht da ganz runter feiern im Tor. Dann war das so ein zweite Kölner Mannschaft, die auch ihr Publikum hatte. Jetzt nicht so wie der FC, das kann man nicht vergleichen. Das waren dann so einzelne Dinge. Aber bei Rot-Weiß Essen, sagst du zwar auch Schwarz-Weiß Essen, die Oma gut gespielt hat, aber du hast eigentlich mit Wirtschaft, die da vor Ort auch angesiedelt sind, auch durch die Bevölkerung, auch durch die Tradition, du hast da eigentlich sehr, sehr viel. Ich bin in 10 Tagen beim 80. Geburtstag von Franz Josef Golli, Journalist. Das sind die Alter, die ganzen Experten da aus der früheren Zeit.
Wenn ich jetzt eine Marke wäre oder ein Investor wäre, der in den Fußball möchte, dann wäre für mich natürlich so eine traditionsbeladene Marke wie Essen oder Oberhausen, was du gesagt hast, ne, die viel bessere Adresse, weil einfach schon ein ganz tolles Umfeld vorhanden ist, weil es schon eine Vergangenheit gibt, als jetzt irgendwie in einen Club zu gehen, der, ne, keine Ahnung, einfach zu überzeugen ist, weil sie gar nichts haben, so, ne. Das ist vielleicht komplizierter für den Investor, aber so eine Marke nach vorne zu bringen, so einen Verein nach vorne zu bringen, das wäre eine ganz hervorragende Aufgabe, ja.
Also was ich ganz interessant finde, wie gesagt, SV Lippstadt hier ist ja Regionalliga, hat mal in der Oberliga gespielt, längere Zeit, jetzt seit, glaube ich, 7, 8 Jahren in der Regionalliga. Und ich weiß, als sie mal gegen Bayer Leverkusen im Pokal gespielt haben, da habe ich mich da mal mit so einem Verantwortlichen unterhalten und gesagt, na ja, also klar nehmen wir bei so einem DFB-Pokalspiel viel Geld ein, was die meisten aber vergessen, dass wir dieses Geld im Vorfeld meistens alle schon wieder ausgegeben haben, weil wir entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen, wir brauchen Fernsehplätze, sonst können wir das Spiel hier bei uns im Stadion gar nicht durchführen. Und das finde ich immer krass, wenn du dann, nehmen wir mal so Vereine wie, weiß ich nicht, Rödinghausen, Sportfreunde Lotte oder so, die haben das jetzt schon ein paar Mal geschafft, da sind dann die örtlichen Gegebenheiten schon vorhanden. Aber wenn du so ein kleiner Club bist, da kriegst du mal so einen geilen Club zugelost, hast dich für die DFB-Pokal-Hauptrunde qualifiziert und das ganze Geld, was du einnehmen würdest, gibst du vorher schon wieder aus. Das ist auch schon ein bisschen ernüchternd, finde ich.
Ja, das ist es wirklich.
Ich habe übrigens jetzt eine neue Rubrik gerade eben erfunden. Ja, Tobis Wunschthema.
Warum? Weil du das Gefühl hast, dass ich hier gerade, dass es mir alles ein bisschen zu magdeburgig wird.
Weil wir zwei schon wieder rauchende Köpfe haben, wenn Kalli uns erzählt, wie der Hund des Linienrichters bei Magdeburg heißt. Und deswegen darfst du jetzt sagen, worüber wir.
Nein.
Doch.
Ich kann dir sagen, worüber ich mich sehr aufgeregt habe diese Woche. Ist ja gerade schon mal in so einem Nebensatz angeklungen. Matthias Sammer danach in der Amazon-Runde. Da tun mir die anderen drei immer leid. Also Sebastian Hellmann, der kommt natürlich schon mal zu Wort, aber wer sonst noch so um ihn herumsteht, die kriegen wirklich, also nicht, dass das bei uns mit Kalli auch so wäre, weil Kalli haben wir ja wirklich ganz toll im Griff. Ja. Aber die kriegen immer nur so ein ganz kleines Stückchen vom Kuchen ab. Matthias Sammer nimmt da schon sehr, sehr viel und immer seine großen Reden, was im Fußball alles anders laufen muss, was falsch läuft. Und das regt mich am meisten auf. Jedes Mal gibt's so eine Piekserei, und zwar fiesester Natur, finde ich, in Richtung Schiedsrichter, wenn da beim BVB irgendwas in der Champions League gerade nicht läuft. Das ärgert mich sehr, weil er macht das mit so einem breiten Grinsen und ich höre die ganzen, auch ihn immer, wenn es Podiumsdiskussionen gibt, wie wichtig die Schiedsrichter sind, Schiri ist unser Freund, wir müssen mehr zusammen. Aber sobald es dann vermeintlich persönlich wird, weil sein BVB dann, was heißt benachteiligt wird, aber eine fiese Situation hat, dann da kommt der Matze.
Früher hat man mit denen, die rote Pfannen umdacht hatten, ne? Rothaarige.
Ja.
Hat so was, Feuerkopf, Vorsicht, Abstand.
Ja, aber die Schiedsrichter, und das weiß ich noch aus meiner Kreisliga-Zeit, der Schiedsrichter ist ja auch immer schuld. Das muss man ja ganz klar sagen. Viele sind ja auch blind. Das muss man sagen, ne? Und da können sie ja nichts dafür.
Aber noch mehr Zuschauer, ne? Noch viel mehr Zuschauer.
Ja, vor allem Comedians.
Aber pass auf, da jetzt mal Spaß beiseite. Aber ich sag dir eines, auch selbst unten in der Kreisliga, und ich glaube, das geht bis hoch, bis in die Champions League. Natürlich willst du ja auch dein eigenes Unvermögen irgendwie immer rechtfertigen. Das muss man ja als Spieler sagen. Und wenn du dann irgendwie gehalten wirst oder den Ball nicht richtig triffst oder vor dem Tor versagst, dann musst du ja einem die Schuld geben. Und du musst ja auch immer in der guten psychologischen Energie bleiben, gerade als Stürmer. Und dann ist halt der Schiedsrichter schuld. Das ist doch normal. Oh, dann wird er halt beschimpft.
Aber wirklich.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, was du sagst, es gibt manchmal, ich will jetzt gar nicht sagen, was war jetzt richtig, was war falsch. Also wenn du gestern Abend das Spiel gesehen hast, in die sehr gut sind, Young Boys Bern ist Meister, ist Pokalsieger, stehen wieder oben drin. Das ist also auch für keinen dann so ein Spaziergang, da mal immerhin zu fahren und die abzuwatschen. Und da gibt's eine Szene, wo der Schiedsrichter rausgerufen wird vom VAR. Soll er gucken, ob er 11 Meter oder nicht ist. Wenn der den rausruft, haben die schon deutlich das Gefühl, es waren 11 Meter. Ne? Und die letzte Entscheidung hat immer der Schiedsrichter, nicht die Bilder, nicht der VAR. Dann ist der, wenn ich weiß nicht, ob ihr das gestern gesehen habt, da ist der rausgelaufen. Ich hatte schon vorher in der Videobilder, die dann da direkt eingespielt werden vom Fernsehen, das waren 11er. Ne? Dann lief der dahin. Guckte in das Bild rein, da wird's ja, und wackelte mit dem Kopf. Kein Elfmeter. So, da denke ich ja, Mensch, du musst ja doch einen speziellen Blick haben, ne? Ich meine, der VAR ist ja auch nicht so ganz blöd. Und wenn ich zweimal das Gefühl hatte, war einer, ne, das bestätigt ja dann auch, dass der VAR nicht unnötig rausgerufen hat. Der klotzt da voll auf das Bild. Hat das von euch gestern einer gesehen?
Ja, klar, ja, das war Leipzig in Bern. Ja, ja, genau, habe ich gesehen, ja. Ja.
Und was sagst du dazu? Wie sagst du das jetzt?
Ja, Kalli, das gibt an jedem Champions-League-Spiel, an jedem Bundesliga-Spieltag gibt's Entscheidungen, die so und so gesehen werden können. Ich möchte einfach nur, und dafür werbe ich einfach, und da hat mir auch jetzt wieder sehr in den letzten Wochen nochmal die Doku geholfen, ich weiß nicht, in der ARD-Mediathek meine ich, glaube Reinhold Beckmann hat sie da mitproduziert über die letzte Saison, und wie heißt die, Matze, unparteiisch?
Ich glaube, ja. Da ist ja übrigens auch Sven Jablonski dabei, der neulich das Charity-Spiel gepfiffen hat. Und das ist interessant zu sehen eigentlich, ne?
Da kriegst du ja wirklich super Einblicke. Wir haben ja wieder, ich mag das immer sehr, wenn die Schiedsrichter verkabelt sind, wenn du so ein bisschen mithören kannst, wie sie auf dem Platz mit den Spielern kommunizieren, wie sie auch mit den VAR-Kollegen im Kölner Keller bei uns in Deutschland jetzt diskutieren. Gibt's ja anderswo, es ist ja nicht der Kölner Keller. Aber das hilft total, um deren Arbeit zu verstehen und sie nicht als Vollidioten abzustempeln, die keine Ahnung haben und die nur deswegen Schiedsrichter sind, weil sie, keine Ahnung, zu schlecht waren, um in der E-Jugend
Tobi, jetzt mal ernsthaft. Ich weiß nicht, wenn du dir diese erste Folge oder zwei, habe ich mir, glaube ich, angeguckt, die sind ja, also ich finde ja das zu viel. Also da wird ja, du hast ja ständig Funkverkehr. Du hörst ja deinen eigenen Tinnitus irgendwann gar nicht mehr. Die sind ja so viel am Labern. So, gepfiffen, ich checke, Tor, nee, warte mal, auf der Linie. Da denke ich so, Alter, ey, das ist aber auch, also ich bleibe dabei. mir ist das zu kompliziert. Ich glaube, die machen einen super Job, bin ich ja voll bei dir. Aber früher war es einfacher. Da konntest du einfach sagen, der Schiri, der pfeift deswegen so schlecht, weil er zu Hause nichts zu sagen hat. Und wir wissen, wo dein Auto steht. Dann hast du den im Kabinengang, Schiri, da wurde der noch mal, einmal kriegt der noch so einen Seitenhieb, dann wurdest du eingetragen, dann warst du 2 Spiele gesperrt. Verstehst du?
Das war alles noch ehrlicher. Ne? Mir hat letzte Woche wieder jemand die Geschichte, ich hatte die schon fast vergessen, von Wolf-Dieter Ahlenfelder erzählt. Kalli, den Ahlenfelder kennst du ja auch noch, den Schiedsrichter aus der Bundesliga. Weil es gibt ja rund ums Bremer Stadion, kannst du immer noch, wenn du in Bremen in den Kneipen bist, da im Viertel, kannst du immer noch einen Ahlenfelder bestellen und bekommst so ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Schnaps ist. Auf jeden Fall bekommst du einen Schnaps und ein Bier. Die Geschichte kommt daher, weil er 1975, ich glaube im November 1975, da hat er ein Spiel mal die erste Halbzeit nach 32 Minuten abgepfiffen. Das hatte wohl damit zu tun. dass er vor dem Spiel, was er später auch zugegeben hat, schon ein bisschen zu viel getrunken hat. Er war nämlich eingeladen worden vom Bremer Schiedsrichterbetreuer zum Ganzessen mittags um 12. Und das war wohl so ein fettes Ding, dass sie das mit einigem Alkohol bekämpfen mussten. So, und da hat er dann gesagt, ja, ein Bier und ein Malteser zum Mittagessen, das wird doch wohl erlaubt sein. So, seitdem gibt es rund ums Bremer Weserstadion Bier und ein Malteser als Ahlenfelder. Das passt doch zu dir als Traditionalist.
Also ich finde übrigens, dass, und da hast du ja vollkommen recht, oder, dass Schiedsrichter natürlich auch in unteren Klassen, die machen das ja alle freiwillig und die kommen ja auch, weil sie das Spiel zwischen zwei Mannschaften irgendwie leiten wollen, über die Bühne bringen wollen. Deswegen grundsätzlich finde ich schon auch in unteren Klassen ist das Image der Schiedsrichter, ich weiß jetzt gar nicht, wie es im Moment ist, aber war eigentlich in all den Jahren immer irgendwie ein bisschen zu schlecht. Aber ich kann mich erinnern, wenn bei uns früher in der Kabine einer kam, denn das war immer vorm Spiel, kommt ja der Schiedsrichter in die Kabine, hat dann die Pässe kontrolliert und so weiter und hat dann nochmal so gesagt, Jungs, Männer, und denkt dran, wir wollen ja morgen alle wieder arbeiten, deswegen, ich achte da drauf und hier gemeckert, wer meckert, kriegt sofort gelb und rot. So. Und da war immer der Spruch, wenn einer besonders nett war, hat der Trainer immer gesagt, wenn der raus war, Jungs, der ist zwar besonders nett, aber ihr wisst, was das heißt überhaupt nichts. Ihr wisst, der kann ganz fies werden, wenn einer von euch hier einen Ton sagt, raste ich aus, tut mir einen Gefallen, spielt bitte einfach Fußball. Jo, alles klar. Und dann sind wir alle raus. Und es war wirklich so, die in der Kabine bei der Ansprache, die Schiedsrichter, am nettesten waren, die haben nachher, denkst du, Alter, der war doch eben total nett. Und wenn einer so ein bisschen miesepetrig war, dann hat der meistens sogar ganz gut gepfiffen. Ach, wie gut. Aber ich treffe heute noch Schiedsrichter, die mir sagen, Matze, die habe ich auch mal rot gezeigt. Also im Nachgang haben sie mir übrigens alle mal rot gezeigt.
Na klar.
Ja, aber eigentlich finde ich auch, man müsste das Image der Schiris ist leider ein bisschen zu schlecht. Das müsste irgendwie besser sein. Die gehören irgendwie ja dazu. So.
Ja, und das färbt sich so ab. So, also das ist ja auch diese Vorbildfunktion dann immer. Wenn ich mal auf den Fußballplätzen bin und da die Kids sehe und sowas oder auch Eltern, wie respektlos die Schiris gegenüber sind. Ich meine, ganz ehrlich, da geht's um U15, da geht's um U13 und da finden die tatsächlich Schiedsrichter, was da schon mal geil ist, dass da Sonntagmorgens um 9 Uhr Jungs rauskommen, sich das schwarze Shirt anziehen und da pfeifen. Und dann werden die da beschimpft von wirklich solchen Vollassi-Eltern teilweise am Spielfeldrand. Ja, da drehe ich durch. Nicht nur, dass die alles besser wissen, als auch der Trainer ihrer U13-Mannschaft alles besser wissen und dem auch sagen, ja, sondern auch dem Schiri von rechts und von links. Also größten Respekt für die Jungs, die da hinfahren morgens und sich hinstellen für einen Zehner oder was. Ich weiß nicht, aber 12 Euro, 15 Euro, was gibt's für so ein Spiel?
Kalli, kannst du dich noch erinnern, da hat der Tobi natürlich vollkommen recht, aber kannst du dich noch erinnern, dass, mit welchem Schiedsrichter hast du dich mal richtig in eine Wolle gehabt und wie lief das ab? Und lob den jetzt also nicht in Grund und Boden, sondern sag uns, wer es gewesen ist.
Also wenn du jetzt alle Schiedsrichter fragst, dann würden die sehr viele sagen, wir sind mit dem Kalli immer gut zurechtgekommen, auch wenn wir mal unterschiedliche Meinungen waren und er hat sich mal ausgekotzt. Wir haben mal auch schon mal mit ganz dicken Fehlern, ich sag mal, der Unterschied, der es gab, ein Spieler, oder wir spielen in Homburg, da waren die noch Bundesliga. Und die machen ein Handballtor. Der Schiedsrichter sieht das nicht und hat nachher mir gesagt, Mensch, tut mir leid, ich habe das nicht gesehen. Da gab's ja dann nur noch die ersten Fernsehberichte. Und dann gibt's Schiedsrichter, wo du dann sehen kannst, leg mir mal, das hat uns auch mit die Meisterschaft gekostet, der muss doch einen klaren Elfmeter finden. Man macht er dann das? Mit Handspiel am Kopf, daneben die Hand gehalten. Da guckt er fünfmal drum und sagt, nee, ich sehe das nicht. Jetzt sag ich dann, hör auf zu pfeifen, du Vollidiot. Wenn du nicht sehen kannst, du kannst ja gar nicht dafür, merke ich gerade.
Aber kriegst du deine Strafe?
Oder ich Ich habe hier zum Beispiel, ich habe jetzt in Berlin bei Bild 100, also wir waren ja Tag vorher die Gala, ne, da musste man sagen, die Bild-Gala, Bundesliga, und dann war eben die Bild-Gala hier, Club 100. Und da war auch der alte King. So, wenn du dann mit dem sprichst, da war der Felix Magath dabei, da war noch der Eishockey-Nationaltrainer dabei. Das ist alles wunderbar. Marcel Reif noch, du kannst dich mit den Leuten dann auch vernünftig unterhalten. Also wenn ich sage, ich glaube, die meisten Schiedsrichter haben mich in guter Erinnerung, obwohl ich auch ein Ekelpaket bin. Und
welcher Schiedsrichter hat dich denn nicht in guter Erinnerung? Gibt's da einen, der dir spontan einfällt, Kalli?
Ja, mir fällt jetzt einer spontan ein, der hieß Fleischer, Schiedsrichter Fleischer. Da war Matthias Sammer war noch Trainer bei Dortmund, wird Meister. Ja. Du kennst zwar die Schiedsrichter.
Ich kenne den, Knut Fleischer.
Ja. Nein, jetzt bin ich aber abends beim ZDF und Dortmund kriegt in der 90. Minute hier in Köln einen Elfmeter. Ich sehe das Spiel, völlig unberechtigte Fehler. Der Kohler war sichtbar von einem einen Spieler über die Linie geschubst worden, von hinten im Rücken. Ich hatte im Stadion, oder war ja selber nicht im Stadion, wenn du jetzt den Stadionblick hattest, hättest du auch sagen können, Mensch, da habe ich noch Verständnis, das konnte der Schiedsrichter in dem ganzen Gedränge nicht sehen. Dann haben die mich gefragt, im aktuellen Sportstudio, da hat ja nun jetzt eine Meisterschaft entschieden. Dann ist gesagt, ja, der Ball wird vom rechten, sagen wir mal, läuft aufs Tor zu, an der rechten Eckfahne scharf durch den 16er gespielt. Der Linienrichter, der dann auf dieser Höhe war, kann das schon mal gar nicht sehen. Und der Schiedsrichter steht zur Ecke, weil das Spiel lief, 16 Meter Raum und guck auf die lange Ecke. Da waren dann so viele Spieler im Strafraum, dass ich das akzeptiert habe, dass er das nicht gesehen hat. Da habe ich auch im Studio gesagt, ein Scheißfehler, der hat uns jetzt die Meisterschaft gekostet, aber ich bin jetzt nicht bereit, Herrn Fleischer zu zerfleischen, weil ich mir vorstellen kann, wenn er es gesehen hätte. Selbst der Kohler hat mir später gesagt, ich war auch der Meinung, dass der Kölner Spieler mich über die Linie schubst.
Ja, und was ist denn jetzt? Hast du dem Fleischer jetzt dann einen vor der Mappe gehauen, oder was?
Nein, ich habe ihn so ja verteidigt. Verstehst du das?
Aber
ich wollte nicht zerfleischen. Ich habe es auch öffentlich gesagt.
Verstehe.
Ich habe auch öffentlich gesagt, wenn einer da zum zweiten Mal du kulotzt da drauf und siehst die Scheiße und er sagt dann zum zweiten Mal war nichts, dann sag ich, ja, kann der nicht für raus, aussortieren sofort. Der hat einen absoluten Maurenfehler. Oder die Rädchen drehen sich nicht richtig im Kasten.
Kalli ist ja auch einer der Guten, der sich auch mal in die Rolle des anderen versetzen. Warst du nicht sogar mal Schiri, Kalli? Irgendwie beim Eishockey oder beim Football? Nee, wo hast du denn mal...
Ja, ich habe das mal aus Spaß, komm jetzt hier oben dort. Das habe ich mal aus Spaß gemacht. Das war nicht mein Wunsch.
Ich liebe
die Fotos. Ich habe es mal aus Spaß, als Gag für PR, für American Football hatte ich sowieso zu wenig Ahnung von. Wenn ich nach Amerika gehe, da gucke ich mir in erster Linie Basketball an. Wenn da der Super Bowl hier nicht der, wenn die da spielen, da laufen die da andauernd mit der Pommes frites Dose da vorbei. Oder mit dem
Burger. Ich stelle mir gerade vor, wie Kalli als Schiedsrichter versucht, auf Ballhöhe zu bleiben. Das stelle ich mir sehr gut vor.
Na, damals war Kalli die Ballhöhe.
So.
Kalli war die
Ballhöhe. Ich war schnell.
Kalli war die Ballhöhe.
Aber ich weiß das noch. Ich glaube, Silvia, also deine liebste Frau, hat mir da mal Fotos geschickt, als es um irgendein Thema mit Schiedsrichtern ging. Da sagte sie, weißt du eigentlich, dass Kalli, da war ich mir nicht sicher, ob du als Panzerknacker zum Karneval gegangen bist oder ob das Schiri-Trikot war. Das war ja so schwarz-weiß. Alle mal googeln bitte. Also wenn ihr Kalli mal in einem ganz hübschen Schiri-Outfit sehen wollt.
Aber das schwarz-weiß gestreifte ist ja eigentlich Eishockey, ne? Die haben ja immer so schwarz-weiß gestreifte.
Der kleine Drecksäcke da.
Ja.
Nein, ich hab ganz klar, ich habe größten Respekt für die Schiedsrichter und ich sage auch, weit über 90% sind absolut okay. Und Fehler würden wir alle machen. Das ist natürlich so, wenn du der Benachteiligte bist, da kotzt du dich aus, da bist du sauer. Ne, das ist so. Scheiß Job. Wenn der gut, man sagt immer, der beste Schiedsrichter ist, der man nicht wahrnimmt. Verstehst du so?
Das ist ja so. Ist auch so, ja.
Ja. Ist so.
Naja. So, ihr Lieben, ich würde nochmal mit einem schönen Nagelsmänner diese Folge so langsam in Richtung oder zum Ende bringen, weil ich hatte jetzt gelesen die Tage, weil ich mich schlau machen wollte, wann können wir denn das erste Mal die Nagelsmänner sehen? Das passiert ja in Amerika zu einer unchristlichen Zeit, ne? Also die im Oktober macht die Nationalmannschaft eine USA-Reise zwischen Bundesliga und Champions League, geht's da mal eben nach Amerika und es gibt zwei Partien. Das ist das erste Nagelsmann-Spiel, ist gegen die USA. Und dann Mexiko. Gegen Mexiko, und das ist nachts um 2 Uhr. Also da, Matze, Wecker stellen, ne?
Mi amor, mi amor. Unter der roten Sonne sehen wir ihn wieder, den Nagelsmann.
Sehr gespannt.
Sag mal, guckst du das dann, Matze? Würdest du um 2 Uhr aufstehen, um die Nagelsmänner zu sehen?
Gucke nachts um 4 Uhr gucke ich die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich habe nichts zu tun. Verstehst du?
Ja, guck. Da guckst du nur die schönsten Bahnstrecken Europas zu der Zeit.
Nein, da gucke ich immer die sexy Clips auf Sport 1, aber ich glaube, da sind die schon zu Ende, wenn das losgeht.
Ich glaube nicht, dass es die noch gibt. Ich weiß es gar nicht.
Ich habe die ja auf Videokassette, auf VHS.
Also das stimmt natürlich.
VHS habe ich die. Ich habe ja ein riesen Archiv hier, verstehst du? Ne? Die schmeiße ich dann nochmal rein. Aber ich sag dir, egal ob mit oder ohne Nagelsmann, es wird am Ende.
Wie immer.
Sehr eng.
Immer ne? Wieder.
Ja.
Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.